Jetzt kommt Werbung. Wusstest du, dass dich ein Robo-Advisor wie Visual West ganz einfach bei deiner Geldanlage unterstützen kann? Mit Visual West kannst du in breit gestreute Portfolios aus ETFs investieren und das schon mit einem Sparplan ab 25 Euro im Monat, komplett online und flexibel. Probier's aus und erhalte mit dem Code HERMONEY24 eine 50-Euro-Prämie. Mehr Infos dazu findest du unter visualvest.de/hermoney. Alle Infos zu Chancen und Risiken erfährst du auf der Webseite von Visual West unter visualvest.de. Werbung Ende.
Bestandsaufnahme, wie viele Kinder habe ich, wie möchte ich verteilen, möchte ich in erster Linie die Ehepartner, Partnerin absichern. Also das sind so die Grundfragen. Und dann muss man einfach schauen, wie kann ich auf die persönliche Situation der Mandanten etwas zuschneiden, was genau passt. Und es ist eben, wie gesagt, nicht immer dieses Berliner Testament, was sicherlich alle kennen, weil das Berliner Testament hat einen ganz großen Haken. Ich vererbe eine Erbmasse zweimal, also ich nutze Steuerfreibeträge nicht aus.
Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Für manche von euch wird es ein Luxusproblem sein. Für diejenigen, die es betrifft, ist es aber oft ein sehr emotionales Thema. Ich spreche heute über das Vererben einer Immobilie, bei dem es ja auch häufig zum Streit kommt. Wir wollen mal schauen, worauf man beim Vererben einer Immobilie achten soll und welche Möglichkeiten es gibt, Erbschaftssteuer eventuell zu sparen. Meine Expertin ist dazu heute Christiane Warnke. Christiane ist euch sicherlich vertraut als treue Podcast-Hörerinnen. Sie war schon mehrfach bei uns zu Gast. Sie ist Anwältin und spezialisiert auf Familien- und Vertragsrecht. Und ich freue mich, dass wir zwei über dieses wichtige Thema heute wieder sprechen dürfen. Willkommen zurück im Podcast, liebe Christiane. Und ganz lieben Dank schon mal, dass du dir Zeit genommen hast, weil ich weiß, du bist sehr, sehr busy.
Herzlichen Dank, Anne, dass ich wieder dabei sein darf. Es macht mir sehr viel Spaß, meine Themen zu verbreiten. Ich darf noch ergänzen, auch das Erbrecht gehört eben dazu. Darum hast du mich ja gefragt heute, aber alles okay. Ich will versuchen, ein bisschen Licht ins
Ganz
Dunkel
genau,
zu bringen.
Genau, das ist ein recht komplexes Thema. Christiane, du bist seit kurzem zertifizierte oder bald zertifizierte Testamentsvollstreckerin. Warum braucht es eigentlich trotz deiner anwältlichen Ausbildung da diese zusätzliche Qualifikation nochmal?
Die braucht es nicht, aber ich habe mir das mal angeschaut. Ich glaube, es ist sinnvoll für viele Situationen. Die Aufteilung von Nachlässen, also der, was durch Testament angeordnet ist, ist oftmals sehr komplex. Ich habe zum Beispiel eine Mandantin, die hat mich eigentlich darauf gebracht, die ist alleinstehend, hat mehrere Immobilien geerbt, die Mutter ist verstorben, der Bruder ist schon verstorben. Und sie möchte ihren Nachlass aufteilen an verschiedene gemeinnützige Organisationen. Und da ist keiner, der das dann regelt. Ja, klassisch in der Familie oder in einer Beziehung. Ein Partner stirbt, der Überlebende kümmert sich. Bei Alleinstehenden ist es einfach schwierig. Wer macht es dann? Und dann habe ich die Möglichkeit, jemanden zu bestimmen als Testamentsvollstrecker, der die Nachlassverteilung regelt. Oder auch in der Familie. Also ich rege das an, wenn ich Eheverträge mache, Testamente, Erbverträge. Was ist, wenn die Eltern bei einem Verkehrsunfall zum Beispiel sterben? Es sind minderjährige Kinder da. Wer kümmert sich? Auch das eine Form der Testamentsvollstreckung. Bei Unternehmen, Unternehmensnachfolge. Viele sind einfach damit überfordert, wenn es viele unterschiedliche Vermögensgegenstände gibt, das zu sortieren. Auch natürlich, um Streit zu vermeiden, ganz klar.
Also könnte man dich, oder sagen wir mal so, jemand wie diese Frau, die du geschildert hast, mit den mehreren, die mehrere Sachen vererben möchte, die würde dich quasi beauftragen, ihr Testament dann hinterher umzusetzen. Ist das so richtig? Muss man dich da beauftragen dafür?
Ja, genau. Und
das von der Person, die was zu vererben hat?
Beauftragen, ja. Ganz genau. Also sie hat es in dem Testament so bestimmt. Das ist eine Anordnung im Testament, dass ich sage, ich ordne Testamentsvollstreckung an, dann kann ich eine bestimmte Person auswählen. Oder ich kann zum Beispiel sagen, das soll das Nachlassgericht bestimmen oder aus dem und dem Kreis soll das jemand werden. Also sinnvollerweise ordnet man das selber an und bestimmt auf eine Person.
Gut, ich kann mir schon gut vorstellen, dass das sinnvoll ist, gerade in komplexeren Situationen, dass da jemand mit ruhiger Hand das eben macht, ne, und vielleicht auch im Sinne der Person, die verstorben ist, und nicht, weil die dann hinterher sich streiten, weil das ist ja dann oft der Fall. Leider habe ich ja auch schon
erlebt. Genau.
Okay, interessant. So, wir sind jetzt aber bei unserem Thema Vererben einer Immobilie. Da tun sich ja einige Fallstricke auf. Ja, ich hatte es eingangs schon gesagt, das ist in vielen Familien sehr emotional aufgeladen. Vor allen Dingen natürlich auch, wenn es ums eigene Elternhaus geht. dann kommen noch verschiedene Interessen der Erben hinzu. Ja, und schon ist der Salat da und es wird sich gestritten und das ist natürlich sehr, sehr schade und oft bis aufs Blut. Ne? Man kennt ja da alle möglichen Fälle, ich glaube, jeder kennt ein Beispiel. Ja. Christiane, erklär uns doch mal bitte, wie so grundsätzlich abläuft oder ablaufen sollte, wenn man eine Immobilie vererben möchte.
Also grundsätzlich ist es so, eine Immobilie wird genauso vererbt wie alle anderen Vermögensgegenstände. Ja, ob das das Sparbuch ist, die Geldanlagen, ob das Schmuck ist, der Gesetzgeber kennt da keinen Unterschied. Es ist der Nachlass insgesamt. Der muss auseinandergesetzt werden, also zwischen den Erben. Dann kommt es eben darauf an, habe ich ein Testament oder gibt es einen Erbvertrag? Wenn nichts davon da ist, gilt eben die gesetzliche Erbfolge. Und dann, wie gesagt, wird übertragen, also ganz klassisch, wie wir sagen, das Gut fließt wie das Blut, ja, von den Eltern auf die Kinder. Ehepartner haben einen Sonderstatus als Erben, so immer weiter, je nachdem, wer noch da ist, bis irgendwo ein gesetzlicher Erbe gefunden ist, wenn es eben kein Testament oder
ja gut, aber da fängt das Problem schon an, ne? Also du hast jetzt eine Familie, genau. Sag mal zwei, ein Ehepaar, nehmen wir mal dieses Beispiel, und die haben zwei Kinder, ja? Und jetzt geht es eben, einer stirbt, es gibt kein Testament. Das bedeutet doch dann, dass alle erben.
Dass alle erben, ganz genau. Ja, also es ist dann so, wir lassen immer die Männer eher sterben in dem Beispiel, das ist einfach Statistik.
Nicht böse gemeint.
Das heißt, die Ehefrau mit den beiden Kindern, nein, ist nicht böse gemeint, ist Tatsache, ich meine auch. Die Ehefrau und die beiden Kinder erben gemeinsam diese Immobilie. Das heißt, nach der gesetzlichen Erbquote, Ehepartner 50%, bei der Zugewinngemeinschaft muss man auch sagen, und beide Kinder zusammen auch 50%. Das hat dann zur Folge, es gibt eine Grundbuchberichtigung, die kann innerhalb von 2 Jahren nach dem Tod kostenlos veranlasst werden. Das heißt, wir haben dann auch eine Wohnungseigentümergemeinschaft eigentlich. Ja, aus dem Alleineigentum des Erblassers, wenn es so ist, des Verstorbenen, wird diese Gemeinschaft, Erbengemeinschaft einerseits, Wohnungseigentumsgemeinschaft andererseits, aus der Ehefrau, der Mutter und den Kindern, was in den allermeisten Fällen zu Streit führt. Ja, ich kann das ja nicht, ich kann das nicht aufschneiden. Es ist kein Kuchen, den ich verteilen kann. Es ist eben immobil. Das heißt, ich habe Anteile, kann damit in der Regel nichts machen. Dann ist die Frage, was machen wir? Verkaufen wir? Wenn es so der übliche Fall ist, Eltern sind einfach schon älter, dann werde ich auch die Mutter nicht aus dem Haus werfen. Ja, das ist einfach Ziel. Sie soll drin bleiben. Sie soll da ihren Lebensabend genießen können. Ein Kind braucht aber vielleicht Geld. Kann man das Kind auszahlen? Ja, bei den aktuellen Werten. Ich glaube, wenn wir hier in unserem Kreis gucken, rund um München oder Oberbayern, wird das sehr schwierig.
Genau.
Also da ist eigentlich Streit programmiert. Ja, einer sagt, ich will jetzt Geld. Was interessiert mich? Die Hütte interessiert mich gar nicht. Ich wohne eh weit weg. Ich habe mein Haus. Ich möchte gern das Geld haben. Ja. Dann wird es schwierig.
Und deshalb ist es natürlich, ich sag mal so, sinnvoll, dass man dann ein Testament aufsetzt.
Ja, und auch wirklich überlegt, wie ist es machbar, auch mit den Beteiligten spricht, in der Familie auch spricht. Was haben wir vor? Es ist ja ganz oft so, dass man sagt, also der Überlebende von uns soll einfach weiter drin leben können. Der soll abgesichert sein. Ja, dann gibt es diese Konstruktion, dass man sagt eben Pflichtteilsstrafklauseln für die Kinder. Wenn ihr nach dem Tod des ersten Elternteils den Erbanspruch geltend macht, bekommt ihr nur einen Pflichtteil, beim Tod des zweiten dann auch nur, also euer Erbanspruch verringert sich. Oder man macht es über einen Erbvertrag, der notariell zu beurkunden wäre, dass wirklich alle Beteiligten vertraglich vereinbaren, was in dem Fall der Familie nach dem Tod der Eltern passiert. Oder besonders des ersten Elternteils eben, welche Rechte der Überlebende hat oder dass die Kinder dann einfach verzichten und sagen, wir warten auch ab, bis der zweite Elternteil gestorben ist und regeln das dann untereinander.
Also das wäre ja für mich jetzt mal die sinnvollste Lösung, dass man sagt, der Teil bleibt, verbleibende Elternteil, in dem Fall jetzt unser Beispiel die Mutter, bleibt drin, die Kinder verzichten auf ihr Erbteil. Die müssen dem aber nicht zustimmen, oder? Das kann man mit testamentarisch festlegen. Und das ist, glaube ich, der geringste Stress. Und dann, wenn die Mutter verstirbt, dann erben das die Kinder. Dann hast du aber nochmal ein anderes Thema. Dann geht es ja auch wieder los.
Richtig, genau. Das ist das nächste Thema, ja. Das hatte ich gerade, eine Familie mit 6 Kindern, ja, das kannst du dir vorstellen. Mhm. Also Kinder, die waren alle über 50.
Ja.
Ja, aber der Vater zuletzt gestorben, ein an sich sehr schönes Haus. Einer sagt, nein, das ist mein Elternhaus, das will ich erhalten. Es waren dringend Renovierungsmaßnahmen erforderlich. Dafür will er natürlich nicht zahlen. Der eine will drin wohnen. Der nächste sagt, das Grundstück ist so groß, das können wir teilen. Wir machen alle super Gewinn. Das wird schwierig.
Genau, und das ist jetzt so ein Thema. Ich sag mal, wenn dann der letzte Elternteil stirbt, wenn die vorgesorgt haben, haben ein Testament, dann haben die wahrscheinlich auch für diesen Fall vielleicht schon was geregelt, oder? Dass wenn der zweite Ehepartner verstirbt, der noch im Haus wohnte, dass dann die Kinder alles erben, oder heißt es einfach nur, die Kinder erben und dann müssen die sehen, wie sie klarkommen. Was ist so der gängige Fall?
In der Regel, ja. Ja, das ist so der gängige Fall, dass man wirklich sagt, also das ist ja immer noch in dem Hinterkopf so dieses typische Berliner Testament. Ja? Der überlebende Ehepartner ist erstmal quasi Alleinerbe, dann verbunden mit dieser Pflichtteilsstrafklausel und die Kinder sollen erst etwas bekommen, wenn der zweite Elternteil verstorben ist. Das klappt in normalen Verhältnissen, würde ich nicht sagen, aber es klappt oft sehr gut, wenn die Beziehung Elternkind intakt ist, dann kommt keiner auf die Idee zu sagen, ich will jetzt schon was. Aber das ist eben nicht der Normalfall. Und wenn einer einfach sagt, ich schere da aus oder ich habe keinen Kontakt mehr zu den Eltern, ich brauche Geld, dann ist einfach eine Situation da, die ungut ist, ganz klar. Da muss man den überlebenden Ehegatten absichern. Dafür gibt es Möglichkeiten.
Okay, aber gehen wir nochmal zurück auf dieses, beide sind verstorben und all die Kinder erben alles. Wie kann man dann dafür sorgen, dass da der Streit irgendwie ausbleibt? Weil wie du sagst, in deinem Beispiel mit den 6 Kindern, das stelle ich mir schwierig vor.
Ja, ist es auch, weil du kriegst sie ja nicht an einen Tisch. Ja, also man muss ja gemeinsam eine Lösung finden. Und es gibt ja nur 3 Varianten. Ich sage, wir behalten es gemeinsam, überlegen es zu vermieten und erteilen dann den Erlös. Dazu gehören aber auch Renovierungsmaßnahmen. Wenn kein Geld mehr da ist, wenn wirklich die Immobilie das alleinige Vermögen der Eltern ist, wird es schwierig. Ja, dann kann vielleicht einer auch gar nicht zahlen, hat selber eine Familie. Verkaufen, Erlös teilen.
Wäre die, ich sag mal, die einfachste.
Die emotionale
Lösung
Seite wäre die einfachste Variante.
Emotionen
richtig.
Außen vor.
Ja. Genau, das ist aber die Schwierigkeit. Und wenn überhaupt nichts zustande kommt, könnte einer auf Auseinandersetzung Erbengemeinschaft klagen, Teilungsversteigerung, das ist eine sehr unschöne und auch teure Variante. Emotional natürlich auch sehr belastend.
Gut, dann wäre es wahrscheinlich in so einem Falle sinnvoller, wenn man einen Streit nach dem Tod vermeiden möchte, dass die Eltern irgendwie Vorkehrungen treffen, zu sagen, okay, die Kinder erben, aber vielleicht, dass man bestimmt, wer dann da drin wohnen bleiben darf, weil sich vielleicht schon ein Kind geoutet hat und gesagt, möchte ich gerne, warum auch immer. Ja. Und die anderen müssen dann aber ausgezahlt werden.
Richtig.
Ja, das muss man sich dann leisten
können. Und da einfach Vereinbarungen finden. Das muss man sich leisten können, aber es würde schon helfen, dass man sagt, eine Auszahlung zum Beispiel nicht in einem Betrag, dass das stufenweise geht, also wie eine Darlehensregelung. Ja, also es geht wirklich dann der Streit bis ins kleinste Detail.
Okay. Also kann man lösen. Ich habe das bei mir in der Familie auch schon gehabt. Dann wurden die anderen abgefunden, finanziell gesehen. Und das war dann auch irgendwie für alle Teile in Ordnung. Aber das ist halt nicht überall machbar, ne? Und gerade wenn so ein wie in deinem Beispiel so ein renovierungsbedürftiges Haus hast, ja, das ist schwierig.
Ja. Ganz genau. Also eine Mediation ist natürlich immer ein tolles Tool, wenn alle mitmachen. Viele sind da noch sehr skeptisch, aber gerade für Streitigkeiten im Bereich Familienrecht, Erbrecht ist das wirklich sehr, sehr sinnvoll und es ist immer wieder erstaunlich, welche guten Lösungen dabei rauskommen. Weil das sind ja verschiedene Belange. Geld ist ja oft so ein Stellvertreter. Ja. Das sind sehr viele Emotionen, die daran hängen und diesen Knoten, kann jemand Externes besser lösen als die Geschwister untereinander?
Ja, eine andere Situation, die ich auch gehört habe, es gibt, die Eltern haben 2 Häuser gebaut und die Mutter lebt noch in dem einen und die eine Tochter wohnt in dem zweiten Haus. Und die hatten schon ein Testament, die haben vereinbart, dass die Mutter, wenn die verstirbt, dann erbt die Tochter, die nicht da lebt, dieses Haus. Und die Tochter bleibt in dem alten Haus. Ja, so für mich stellt sich dann aber die Frage, das neue Haus ist eben neu. Ja, und das alte Haus, das hat die Tochter dann auch schon renoviert, in der, wo sie da lebt. Ich könnte mir halt vorstellen, und die ist auch mit ihrer, das weiß ich jetzt auch, dass sie mit ihrer Schwester nicht so wahnsinnig einig ist, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Schwester A das Haus dann verkaufen will oder sie fordert vielleicht noch irgendwas ein, die andere, weil das ältere Haus weniger wert ist. Also da könnte ich mir auch nochmal vorstellen, dass da Streit vorprogrammiert ist.
Ja, ganz genau, weil ich kann das so nicht aufteilen. Ja, der Nachlass ist immer als Ganzes. Es gibt Möglichkeiten, das sind sehr spezielle Testamente, die ich auch als Laie nicht selber schreiben kann, Teilungsanordnung etc. Dann muss ich nämlich auch sprechen, wie ist der Ausgleich? Das ist genau wie du sagst. Also die eine Tochter ist schon privilegiert, die hat schon etwas bekommen. Genau. Ja. Und die Eltern denken, naja, das andere Haus, wir haben 2 Häuser, 2 Kinder, ganz einfach, ordnen wir zu, aber so funktioniert das Erbrecht mhm. nicht. Es sei denn, es wurde bei der Schenkung ausdrücklich ein Erbverzicht vereinbart. Mhm. Dann geht das. Aber wenn das nicht gemacht ist, nur die Schenkung, dann ist die, die das eine Haus schon bekommen hat, bevorzugt. Wenn sie es durchsetzt, mhm. kann sie.
Ja, also es ist sehr, sehr kompliziert. Also ihr seht schon, warum wir ja. da heute mal drüber sprechen wollen. Wir können natürlich nicht jeden Fall durchdeklinieren, aber ich glaube, festhalten können wir schon mal, ein Testament ist auf jeden Fall hilfreich. Und sich dann auch mal so von jemand wie dir beraten lassen über die diversen Fallstricke. Vielleicht ganz kurz nochmal, wenn du so ein Testament aufsetzt, vielleicht kannst du nur so ein paar Rahmenbedingungen abstecken, was du aus deiner Sicht auf jeden Fall drin sein sollte oder die Fragen, die man sich stellen sollte, bevor man das aufsetzt.
Also zu den Fallstricken oder was will ich regeln? Man muss erstmal eine Bestandsaufnahme machen, was ist da? Was ist an Vermögen da? Welche unterschiedlichen Vermögensgegenstände gibt es? Also eben eine Immobilie, gibt es Geldanlagen, gibt es, sag mal, wertvolle Antiquitäten, also normale Möbel, die auch gerne immer als Designermöbel bezeichnet werden, sind nichts wert. Da brauchen wir nicht drum streiten. Dann gucken eben Bestandsaufnahme, wie viele Kinder habe ich? Wie möchte ich verteilen? Möchte ich in erster Linie die Ehepartner, Partnerin absichern? Also das sind so die Grundfragen. Und dann muss man einfach schauen, wie kann ich auf die persönliche Situation der Mandanten etwas zuschneiden, was genau passt? Mhm. Und es ist eben, wie gesagt, nicht immer dieses Berliner Testament, was sicherlich alle kennen, weil das Berliner Testament hat einen ganz großen Haken. Ich vererbe eine Erbmasse zweimal, also ich nutze Steuerfreibeträge nicht aus.
Genau.
Ja, wir gehen jetzt einfach mal vom Geld aus. Immobilie ist ja ein bisschen rausgenommen. Wenn erst der überlebende Ehegatte von dem Verstorbenen das Erbe bekommt und dann die Kinder, dann zahle ich unter Umständen zweimal Erbschaftssteuer auf dieselbe Sache, ja, also auf das Gelddepot. Nehmen wir mal an, es werden 700.000 Euro vererbt durch den Ehemann. Die Ehefrau hat 500.000 Freibetrag, das heißt, sie zahlt auf 200.000 Erbschaftssteuer. Richtig. Dann verwahrt sie dieses Geld, sie hat noch eigenes. Das heißt, nach ihrem Tod geht es auf das Kind, die Kinder über. Die haben 400.000 Freibetrag. Es ist immer noch dasselbe Geld. Ja, zahlen wieder Erbschaftssteuer. Also da muss man immer, das kann unter Umständen gut sein, das Berliner Testament. Es ist, man kann pauschal sagen, schlecht, wenn ich nur ein Kind habe und Vermögen über den Freibetrag. Mhm. Das ist so ein Grundgedanke, den man sich merken kann. Mhm. Ja.
Okay. Ja. Das heißt, uns sind wir auch ein bisschen beim Thema Erbschaftssteuer, da haben wir eben auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Also die Fragen, die du bestellst, man soll sich ein bisschen mit Bestandsaufnahme machen, was hat man, wem will man was hinterlassen und dann ein Testament aufsetzen. Ich glaube, wir haben das in anderen auch schon gehabt, dass die Formalität ist wichtig. Man kann das theoretisch selber machen, handschriftlich. Ja, aber das ist auch mal so ein Ding, also muss halt eben handschriftlich sein oder man lässt es notariell beglauben. Also ich bin da für Letzteres. Ich habe das selber auch gemacht, weil man weiß ja auch nie, wer dann noch im Haus rumrennt. Genau. Ja, stand gerade gestern auch wieder in der Zeitung, dieser Willi Herren, der da verstorben ist, dieser Schauspieler, dann war der verstorben und ratzfatz war jemand in der Wohnung. Ja, und hat, die wissen das, weil sie eben die Polizeisiegel aufgebrochen haben. Und ich meine, das passiert immer wieder. Ich habe es in meinem Umfeld auch schon erlebt.
Ja, also, ist richtig. Aber dafür gibt es Sicherungen. Also dafür gibt es einfache Sicherungen, wenn jemand sagt, ein Notar ist mir zu teuer oder so viel habe ich nicht. Ich möchte das schon selbstständig machen, selber schreiben. Dafür bieten wir ja diese Beratungen an und erstellen das dann eben auch, also als Muster. Mhm. Dann müssen die Mandanten das abschreiben, handschriftlich. Okay. Und dann kann es hinterlegt werden bei jedem Amtsgericht. Kostet einmal 75 Euro. Das heißt, wenn jemand verstirbt, über die Standesämter geht sofort eine Nachricht an die Nachlassgerichte und die Testamente werden eröffnet. Also das, was eben mit dem Schauspieler passiert ist, passiert dann nicht.
Okay.
Das ist ganz wichtig. Es nützt nichts, das Testament in den Safe zu legen oder sonst wo im Haus zu verstecken. Diese 75 Euro sollte man dann auch in die Hand nehmen und sagen, da ist es einfach
sicher. Okay, das wäre so eine günstigere Variante, sich mal vielleicht beraten zu lassen und das dann selber zu schreiben und einzureichen, anstelle das dann alles komplett über Anwalt wie dich abzuwickeln. Lass uns aber nochmal auf diese Steuerthemen zukommen, weil das ist ja nicht ohne, ist ja auch in Deutschland immer wieder eine heiße Diskussion, was die Erbschaftssteuer anfällt. Du hast eben schon gesagt, Kinder und Ehepartner haben Freibeträge, die Kinder 400.000 jeweils und 500.000 für die Ehepartner.
Genau, ja.
Wie du schon sagtest, auch wenn man Immobilienpreise hat hier bei uns, da kommt so schnell an diese Summen ran. Was empfiehlt man denn da, um da ein bisschen diese erbschaftssteuerliche Thematik zu umgehen?
Also grundsätzlich, Erbschaftssteuer kann gespart werden, wenn ich rechtzeitig schenke. Durch Schenkung zu Lebzeiten schon übertragen. Bei der Immobilie ist es noch ein bisschen Sonderfall. Die Freibeträge sind richtig. Ehepartner 500.000, Kinder 400.000. Eine Immobilie kann aber eigentlich steuerfrei übertragen werden. Das Pferdefüßchen ist nur, ich muss 10 Jahre darin wohnen. Und das ist bei unserer mobilen Gesellschaft etwas schwierig. Also in meinem Fall, mein Elternhaus steht in Nordrhein-Westfalen. Wenn meine Mutter verstirbt, ziehe ich nicht zurück für 10 Jahre.
Moment, wer muss drin wohnen? Du, die das dann erbt?
Die erben, also entweder Ehepartner oder Kinder. 10 Jahresfrist, Nutzungsfrist, keine Vermietung, kein Zweitwohnsitz. Und bei den Kindern gibt es noch eine Einschränkung, Wohnfläche nur bis 200 Quadratmeter. Mhm. Also wenn es ein größeres Haus mit mehreren Kindern war, die Familie, kann es da Probleme geben. Und das ist schwierig.
Okay, aber wenn man von der normalen Größe der deutschen Häuser ausgeht, so ist 200 Quadratmeter ist ja dann schon Standard.
Ja.
Ist schon ein relativ großes Haus, wenn man dann die Kinder da wohnen. Ich sag jetzt mal, Tochter zieht mit Partner ein und Kind und die wohnen da 10 Jahre lang. Dann müssen die, wenn Mutter oder Vater verstirbt, dann müssen die keine
Erbschaftssteuer zahlen.
Ja. Das ist interessant.
Auf die Immobilie.
Auf die Immobilie. Ja. Das ist interessant.
Ja.
Habe ich nicht gewusst. Und was passiert dann aber mit anderen Familienteilnehmern? Ja, wenn du jetzt noch Kinder hast, noch ein, zwei Kinder, einer bleibt da drin und die Mutter hat sich, keine Ahnung, irgendwie eine Eigentumswohnung gekauft oder sie ist zur Miete gezogen, weil sie irgendwie das praktischer findet im Alter. Ja, wie gehst du da gerecht
mit um? Das ist eben schwierig. Das ist der Fall, den wir schon angesprochen haben. Ja, wer soll was bekommen? Dann muss wirklich überlegt werden, ist das eine Privilegierung, also eine Besserstellung dieses Kindes, soll das ungeschmälert die Immobilie erhalten, ohne die anderen Geschwister auszahlen zu müssen. Ja, das ist machbar, sorgt natürlich für Streit, klar. Oder überlege ich, wie kann ich es machen? Eben belaste ich das Kind oder habe ich genügend anderes Vermögen quasi, um die Kinder wieder gleichzustellen? Also das ist immer eine Abwägung. Das kommt darauf an, wie viele Kinder, wie ist die Familiensituation, was habe ich, was kann ich machen? Wenn ich nur ein Kind bedenke, ich habe eine Immobilie und sage, das ist egal, das sollen die hinterher klären, ist der Streit vorprogrammiert, ganz klar.
Gut, aber also das heißt, das ist eine interessante Variante, dass dann jemand schon drin wohnt. Da muss man sich Gedanken machen, wie man die anderen vielleicht auszahlt. Wenn das auch Schenkung erwähnt, man könnte ja dann auch, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig alles verstanden habe, einem Kind sagen, das jetzt nicht die Immobilie erbt, weil das eine drin bleibt, dann bekommt das andere vorab schon mal Bargeschenke, um irgendwie die Erbschaftssteuer ganz im Rahmen zu halten.
Aber bei Immobilien macht es unter Umständen auch Sinn, wie eben in meinem eigenen Fall, wenn der Wert einfach, oder nicht wenn der Wert ist egal, wenn ich nicht drin wohnen will, wenn ich das dann versteuern muss mit dem, dann macht es Sinn, dass ich schon mal als Miteigentümer eingetragen bin, dass ich auch dadurch die Steuerfreibeträge ausnutze. Dann brauche ich eine relativ genaue Schätzung, das ist am besten dann über den Steuerberater zu machen, dass ich weiß, ich überschreite diese Freibeträge nicht. Also ich kann genauso Immobilienanteile verschenken, schon übertragen. Und das kann ich alle 10 Jahre, diese Schenkungssteuerfreibeträge ausnutzen.
Auch bei einem Einfamilienhaus?
Ja, das wird gleich behandelt. Wie gesagt, beim Haus macht es einfach Sinn, wenn klar ist, ich werde in der elterlichen Immobilie nicht wohnen.
Und wie hoch sind diese Beträge?
Genau wie Erbschaftssteuer. Also 500.000 Ehepartner und 400.000 Kinder, 200.000 Enkel.
Alle 10 Jahre.
Genau, ja.
Und dann habe ich auch noch irgendwie was gehört, dass man über Nießbrauch was regeln kann.
Das ist sinnvoll, das zu kombinieren, wenn ich relativ früh, sage ich mal, anfange zu schenken als Eltern. Dann sollte man Sicherungsmaßnahmen einbauen bei der Schenkung. Also einmal Nießbrauch für beide Elternteile, egal wer drin bleibt. Ja, also nicht,
dass die Person, die schenken, dass die da bleiben dürfen.
Genau, dass die beiden
bis ans Lebensende.
Ja, beide.
Also Wohnrecht auf Lebenszeit.
Ein bisschen mehr. Das ist der Unterschied. Wir haben einmal das Wohnrecht und wir haben den Nießbrauch. Nießbrauch ist so ein altes Wort. Also ich darf die Früchte genießen der Immobilie. Heißt, ich darf wohnen kostenlos. Ich darf aber, was noch viel mehr ist als das reine Wohnrecht, ich darf auch eben diese Früchte genießen. Das heißt, ich darf vermieten. Ja, wenn ich zum Beispiel in ein Pflegeheim muss oder ich sage, die Wohnung, das ganze Objekt ist mir einfach zu groß. Das sind 120, 150 Quadratmeter, ich habe einen Riesengarten, ich schaffe das nicht mehr. Dann kann ich das Objekt vermieten, suche mir irgendeine kleine Wohnung und die Miete, die ich aus dieser Immobilie erziele, ist meine. Die gehört nicht den Kindern, auf die das vielleicht schon übertragen worden ist, sondern ich als überlebende Ehefrau, sage ich mal, mir gehört dieser Erlös. Und das ist ganz wichtig, das ist der Unterschied, weil viele sagen Wohnrecht, wo ich immer sage, nein, bitte Nießbrauch. Und was auch sehr wichtig ist, eben wenn ich früh anfange zu schenken, der Nießbrauch berechnet sich nach statistischen Hochrechnungen, nach der durchschnittlichen Lebenserwartung. Der wird quasi kapitalisiert. Das heißt, der Wert der Immobilie verringert sich dadurch. Ich kann also gleichzeitig wieder mehr übertragen. Also das ist diese Abhängigkeit der beiden Positionen.
Und das ist ja auch wichtig, wenn sich der Wert verringert, weil dann hast du eben bei einer Übertragung oder hinterher, wenn es zum Todesfall dann kommt oder zum Erbfall, auch weniger Erbschaftssteuer zu zahlen.
Ganz genau. Und das ist eben gut, 10 Jahre diese Fristen auszunutzen. Viele Eltern haben Angst und sagen, ich will das aber noch nicht so aus der Hand geben. Auch dafür gibt es Sicherungsmaßnahmen, dass ich Rückübertragungsmöglichkeiten habe, ja, wenn das Kind vorverstirbt. Es darf die Immobilie nicht belasten. Also das kann man schon wasserdicht machen, aber dass ich trotzdem gleichzeitig diese Steuerfreibeträge ausnutzen kann. Also ein sehr probates Mittel.
Ja, interessant. Also es gibt dann schon einige Stellschrauben für diese Steuer. Entweder jemand wohnt drin, 10 Jahre ist eine Möglichkeit, oder du machst sukzessive eine Schenkung oder auch über den Nießbrauch. Hat natürlich alles auch so ein bisschen seine Fallstricke, ne? Also wie gesagt, man muss da wirklich viel bedenken. Und ich finde auch dieses Thema, man weiß ja nicht, was mal ist oder ob man sich vielleicht auch mal verstreitet mit seinen Kindern. Ja. Und dann kann man das Testament ändern, aber eine Schenkung hast du dann gemacht. Das
ist richtig, genau.
Die kriegst du nicht zurück.
Ja. Ne? Gut, also nur wenn diese bestimmten Voraussetzungen eingetreten sind, ein Streit gehört wahrscheinlich nicht dazu, das wirst du nicht nachweisen können in der Form. Mhm. Deshalb gibt es einfach bestimmte festgelegte Situationen, die man mit aufführt, eben keine Belastung alleine, wenn das Kind heiratet und macht keinen Ehevertrag, wo diese Immobilie bzw. der Wertzuwachs, der ja bei einer Scheidung auszugleichen wäre, rausgenommen ist. Mhm. Wenn die sich selbstständig machen und die Immobilie nicht rausnehmen, alles solche Sachen, das kann ich ganz gut regeln. Wenn ich wirklich sage, es ist ausschließlich vielleicht bei nur einem Kind, einfach aus Steuersparnisgründen.
Ja, also ihr seht schon, das ist ein sehr vielschichtiges Thema. Wir haben jetzt versucht, mal das ein bisschen ganz konzentriert anzugehen. Danke dir, Christiane, schon mal für die ganzen Insights. Aber man merkt eben, wenn du erstmal anfängst, drüber zu reden, da gibt es nach wie vor viel drüber nachzudenken. Einfach so laufen lassen, finde ich, ist für viele, glaube ich, keine Option. Es gibt natürlich auch welche, die sagen, ist mir egal, nach mir die Sintflut, ja. Aber ich finde schon, dass das aus meiner Sicht, ich bin da eher eine korrekte Person, ich regle sowas und ich habe da auch ein Testament und ich finde, da muss man sich ein bisschen Gedanken machen. Ab wie vielen Jahren vielleicht abschließend sollte man sich denn Gedanken machen, wenn man was zu vererben hat, wenn man diese Schenkung machen möchte?
Ich würde es nicht vom Alter abhängig machen, ich würde es von der Familiensituation abhängig machen.
Ah.
Ja, also wie gesagt, zum Thema nochmal Testamentsvollstreckung, wenn ich Eltern werde, ja, wenn Kinder da sind. Wer regelt was? Wer soll was bekommen? Wer kriegt diese elterliche Sorge, wenn ich und mein Mann nicht mehr da bin? Wer kümmert sich um die Kinder tatsächlich? Wer kümmert sich um die Finanzen der Kinder? Das sind für mich so diese Einstiegspunkte zu überlegen, was passiert. Oder ich bin alleinstehend und ziehe ein Unternehmen auf oder steige irgendwo mit ein. Ja, auch Gesellschaftsanteile sind ja vererblich. Da muss ich mir gut überlegen, ja, wo soll das hingehen? Da geben die Gesellschaftsverträge schon sehr viel vor. Die möchten natürlich nicht irgendjemanden drin haben. Aber das sind so für mich die Situationen, zu überlegen, lasse ich mich mal beraten. Einfach um Streit zu vermeiden, auch um Geld zu sparen, ganz klar. Patchwork-Familie, ja, Behindertentestament, ne? Das sind einfach die Punkte.
Ja, es gibt ganz viele, aber ich dachte eher an das, ab wann man eine Schenkung machen sollte.
Jetzt meinst du jetzt?
Das ein Testament? Ich meine Testament unbenommen, da bin ich auch dafür, dass man das zeitnah macht. Aber ab wenn man so eine Schenkung machen sollte, ab wann sollte man sich darüber überlegen, dass man nicht vielleicht auch zu früh von seinem Vermögen was hergibt?
Dann kommt es aufs Alter der Kinder an und wirklich die individuelle Situation. Also ich habe auch schon Situationen gehabt, wo ich denke, ich hätte ein bisschen Bedenken, ob das Kind, sind ja Erwachsene, schon wirklich reif genug ist, ob da nicht Ärger vorprogrammiert ist, weil die Beziehung mit dem Schwiegerkind vielleicht nicht so optimal ist. Also das ist eine sehr persönliche Entscheidung, wirklich zu sagen, übertrage ich schon, habe ich Vertrauen, wie ist die elterliche Eltern-Kind-Beziehung? Das ist sehr individuell. Aber ich würde mal sagen, als Schenker vielleicht Ü50.
Okay, als Grad, Grad.
Denn da wir ja alle immer älter werden, kann ich mit 50, 60, 70, 80 nochmal, habe ich viermal die Möglichkeit.
Viermal schenken.
Genau.
Okay, alles klar. Gut, ich hoffe, wir konnten euch da ein paar Impulse geben. Denkt ein bisschen drüber nach, wenn das für euch relevant ist. Oder vielleicht kennt ihr auch Fälle, vielleicht könnt ihr jemand anders da einen Tipp gebrauchen. Dann empfiehlt uns da gerne weiter und natürlich auch die Christiane. Und ich danke dir für deine Zeit, für deine Insights.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Genau, wir schreiben ja auch immer mal über dieses wichtige Thema und daher gerne bei hermanni.de vorbeigucken, unseren Newsletter abonnieren, dann erfahrt ihr natürlich auch, wenn Gäste wie Christiane zu uns kommen, Ihr wisst, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao.
Ciao.
Und tschüss, Christiane.
Danke dir, Anne. Ciao.